Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Hier ist Iris und ich sitze hier heute mit Herrn Rudolf Brohr. Eigentlich wollten wir die Folge live in Bremen aufzeichnen, aber wie das manchmal so ist, manchmal laufen Dinge anders, als sie sollen. Und so sitzen wir jetzt heute hier und unterhalten uns nochmal über das Thema Barrierefreiheit und eine wunderbare App. Herr Brohr, mögen Sie sich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen?
Ja, Rudolf Brohr von der Firma RTB. Ich grüße Sie aus Bad Lippspringe. Es ist heute ein bisschen verregnet und nasskalt, aber sonst ist alles okay.
Ja, dafür befinden wir uns in den Wintermonaten. Also ich glaube, das haben wir alle gemeinsam, dass es nasskalt und regnerisch ist. Aber wir wollen ja nicht über das Wetter sprechen. Nichtsdestotrotz über etwas, wo man sich draußen befindet oder auch drin. Nämlich über eine App für mehr Barrierefreiheit. Die App nennt sich LogID. Und wir haben, als wir uns persönlich getroffen haben, schon darüber gesprochen, dass sich dort mehrere Firmen zusammengeschlossen haben, Herr Brohr. Welche Firmen verbirgen sich denn hinter der App LogID?
Okay, damit ich keine vergesse, muss ich hier ein bisschen blättern. Wir haben zum Beispiel in dem Bereich Baustellen die Firma Horizont und Nissen, Urich, Fabema und Scharke. Bei den Aufzügen haben wir die Firma Schäffer, Kone. Bei der Indoor-Navigation, Visor-App, Dregau-Linnert, Mindtex und das BFW in Würzburg. Bei der Mikromobilität die Firma Bolt, Bereich ÖPNV, die HAVAG in Halle, Trapez und Init und an den Lichtzeichenanlagen Stürnberg, Unix, AVT Stoje, Swaco und RTB.
Perfekt. So, jetzt habt ihr schon gehört, es gibt ganz, ganz viele Firmen, die schon etwas getan haben im Bereich Barrierefreiheit. Und die App LogID. Was macht LogID genau? Und warum haben sich die Firmen zusammengeschlossen?
Wir haben also vor vielen Jahren schon angefangen, eine App zu entwickeln. Mit so einer App kann man Dinge auslösen, wie mit einer Fernbedienung. Man kann aber auch Informationen auf das Handy bekommen. Wir machen zum Beispiel, damit die Signale an einer Lichtzeichenanlage, also an der Ampel, lauter. Sie kennen den Konflikt zwischen Anwohnern und dem blinden oder sehbehinderten Menschen. Dem ist die Sache immer zu leise. Dem Anwohner sind die Töne draußen an der Ampel zu laut. Bei enger Wohnbebauung. Nicht immer, aber doch, sowas kommt vor. Hinzu kommt, dass in den nächsten Jahren der Wunsch von blinden und sehbehinderten Menschen sein wird, die Ampel noch lauter zu machen, weil man die Autos nicht mehr hören wird. Die E-Autos sind leiser. Die Start-Stopp-Automatik an der Ampel, da hört man die Stopplinie nicht mehr, so wie Sie es im Mobilitätstraining gelernt haben. Sich an der Stopplinie zu orientieren, das fällt weg. Darum wird der Wunsch von vielen Blinden und Sehbehinderten sein, die Ampel noch lauter zu machen. Kommt man jetzt mit unserer Log-ID-App an, wird die Ampel lauter, sind sie wieder weg. Als Benutzer wird sie wieder leiser.
Also wir gehen jetzt einmal auf die Log-ID-App ein. Die LogID-App macht Dinge hörbar, sowohl im Straßenverkehr als auch an Baustellen. Aber was mich auch ganz besonders begeistert hat, dass es sogar mittlerweile öffentliche Gebäude gibt, wo Türen oder bestimmte Räumlichkeiten hörbar gemacht werden. Nur um den HörerInnen mal zu verdeutlichen, worum es bei LogID eigentlich geht.
Ja, das ist richtig. Sie müssen da nur unterscheiden. Wir sind draußen mit LogID. RTB macht was für draußen, zum Beispiel der Eingang vom Rathaus kann sprechen, von der Sparkasse der Eingang spricht. Da sitzt ein Lautsprecher dran oder privat, auch bei Ihnen an der Haustür, sitzt ein Lautsprecher. Wenn Sie kommen, haben die App im Hintergrund am Laufen, spricht der Lautsprecher. Indoor-Navigation machen die anderen Firmen, habe ich eben schon mal aufgezählt, zum Beispiel Dräger und Linnert. Da bekommen Sie die Informationen aufs Handy. Stellen Sie sich vor, ein Krankenhaus ist ausgerüstet, Sie gehen über den Flur, und jede Tür hätte einen Lautsprecher und würde jetzt schreien, Zimmer 52, Zimmer 53, Zimmer, das geht natürlich nicht. Da bekommen Sie das aufs Handy angesagt. Da sagt das Handy, welche Zimmernummer da gerade ist. Da macht LogID Folgendes. Wir suchen nach befreundeten Apps. Die Firmen eben, die ich vorgelesen habe, die haben zum großen Teil alle selber eine App. Nur das Problem ist ja, woher erfahren Sie das? Am Krankenhaus ein Plakat hinhängen für Blinde und Sehbehinderte. Hier ist die App von Visor Apps. Das hilft nicht. Das sehen Sie nicht. Also gucken wir, ob da eine befreundete App ist, wenn sie locker die im Hintergrund haben, und sagen dann dem Benutzer, pass mal auf, hier ist was für dich oder hier ist MeinTech, hier ist Dräger und Linnert, öffne die App. Dazu haben wir uns eben zu einem Netzwerk zusammengetan, die Firmen, die ich eben schon mal erwähnt habe.
Also LockID erkennt die App und sagt dann eventuell auch direkt an oder gibt per Bluetooth, das Ganze funktioniert ja via Bluetooth, gibt dann via Bluetooth direkt die Signale ab. Also ich muss jetzt nicht händisch noch eine extra App öffnen, zum Beispiel von Dräger und Linnert, sondern das funktioniert dann. LockID merkt, aha, hier ist Dräger und Linnert aktiv und dann kann ich mich sozusagen durch das Krankenhaus, ich nenne es jetzt einfach mal navigieren, das ist ja nicht ganz korrekt, aber dann sagt das werden zum Beispiel Räumlichkeiten im Krankenhaus angesagt.
Ja, Sie müssen dann schon die App öffnen. Wir dürfen nicht automatisch irgendwelche Apps auf Ihrem Handy öffnen. Dadurch könnten Sie ja belauscht werden. Das darf man nicht, das machen wir nicht.
Also die App muss ich mir zusätzlich.
Die App müssen Sie dann öffnen, aber Sie wissen schon mal, dass hier was ist. Wir unterscheiden auch, was vielleicht ganz wichtig ist. Wer bei uns mitmachen will, braucht eine blinden- und sehbehindertengerechte App. Wir unterscheiden zwischen Outdoor-Navigation, zum Beispiel im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, Bahnhöfe, Rolltreppen, Baustellen, Aufzüge, Ampelanlagen. Da muss das aus der Tasche herauskommen. Ich lasse das Handy in der Tasche und aktiviere, ohne dass ich das Handy anfasse, die Informationen, die ich haben will. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Bushaltestelle, der Bus fährt vor, hat oben Lautsprecher, aber um den zu aktivieren, muss ich mein Handy in die Hand nehmen und einen Button drücken. Das geht natürlich nicht. Ich habe meinen Langstock, ich habe eine Tasche, ich muss mich festhalten. Also das muss aktiviert werden, ohne dass ich da was zu tue. Indoor-Navigation im Museum, Rathaus, Verwaltung, Krankenhäuser und so weiter, da kann ich das Handy in die Hand nehmen, da kann ich mit dem Handy spielen, da kommen die Informationen über das Handy. Das sind so erstmal die Grundvoraussetzungen, wer bei uns mitmachen will. Der muss das erfüllen
mit seiner App. Also ich werde dann von LockID sozusagen auf die andere App hingewiesen. Hey, hier gibt es von Dräger und Linnert eine App. Bitte installier die App, dann kannst du dich hier im Krankenhaus wunderbar fortbewegen.
Ja.
Durch akustische Signale.
Ja, genau.
Okay, aber wir reden ja jetzt auch, also wir haben uns ja kennengelernt mit einem ganz anderen Thema, das mich ja ganz besonders fasziniert hat, denn für viele von uns ist es ja ein großes Hindernis, fast alle von euch werden es wahrscheinlich kennen, E-Scooter. Und auch da ist LockID aktiv gewesen und Herr Brühr, wie funktioniert das da mit den E-Scootern?
Gut, es funktioniert gut.
Ja, das ist super, dass es gut funktioniert. Aber was machen diese E-Scooter? Das war eine sehr gute Antwort.
Was machen diese E-Scooter? Die E-Scooter geben, wenn sie sich den Geräten nähern, einen Hinweiston ab. Ich sage extra, sie geben keinen Warnton ab, sondern einen unauffälligen Ton. Denn viele Langstockbenutzer wollen nicht noch mehr auffallen in der Öffentlichkeit. Ich habe meine App wieder in der Tasche, im Hintergrund läuft die mit. Ich nähere mich jetzt einem E-Scooter von der Firma Bolt. Im Moment haben wir das nur für die Firma Bolt gemacht. Die anderen Firmen sind aber auch sehr daran interessiert, weil immer mehr Kommunen das ausschreiben und zur Pflicht machen, werden die anderen Firmen folgen. Ich nähere mich also dem Scooter und ich bekomme einen Hinweiston. Ich bekomme ausdrücklich keinen Alarmton, damit ich nicht auffalle. Auch wenn ich zum Beispiel, wenn da ein Scooter ordnungsgemäß beim Biergarten abgestellt ist, dann sollen ja nicht alle, die im Biergarten sitzen, erschrecken. Und der Wirt hat einen neuen Feind, das sind ja die Blinden und Sehbehinderten, sondern da kommt ein Ton, den man gut ertragen kann, wo sich niemand drüber beschweren wird. Und der warnt mich, dass da eben ein E-Scooter abgestellt ist.
Okay, jetzt eine interessante Frage, die kam aus dem Regionalgruppentreffen, wo wir uns ja kennengelernt haben. Da stehen jetzt 10 E-Scooter. Geben dann alle 10 ein Signal ab?
Nein. Immer die 2 nächsten. Denn sonst, wir haben es häufig bei blinden und sehbehinderten Menschen ja auch mit alten Menschen zu tun. Die geraten ja in Panik, wenn sie auf einmal umzingelt sind von E-Scootern. Und ein ganzes Konzert auslösen. Es melden sich immer nur 2. Wir können das sehr gut machen, weil die E-Scooter nicht nur über Bluetooth alle verfügen. Sie sind auch ständig im Internet. Sie haben einen Lautsprecher. Also ist es eine Software-Sache. Es geht allerdings noch nicht in allen Städten. Ich sage Ihnen mal die Städte, wo wir das schon gemacht haben. Das ist Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Köln, Solingen, Neuss, Mönchengladbach, Berlin und Bremen.
Sehr gut. Das sind ja schon einige. Ist natürlich noch ausbaufähig, aber dafür machen wir jetzt auch so ein bisschen diesen Podcast, dass die Leute das vielleicht auch in ihre Kommunen hinaustragen und sagen, Mensch, da gibt es was und das würde uns helfen. Aber jetzt sind wir nochmal bei dem Thema E-Scooter. Jetzt haben alle Blinden und Sehbehinderten diese App auf ihrem Handy, kommen an E-Scootern vorbei und die machen nichts. Müssen die noch irgendwas tun, damit die E-Scooter auch Geräusche von
genau.
sich geben?
Und das, ich weiß ja, wo Sie hinwollen. Sie wollen hin auf unsere Weltpremiere, die wir zwar in Bremen vollzogen haben. Eine Weltpremiere.
Ich bin immer noch ganz gebauchpinselt und ganz stolz.
Die E-Scooter werden nur dann signalisiert. Also zunächst erstmal kann man sich locker die kostenlos im Internet runterladen. Die meisten Funktionen kann man dann schon auslösen. Außer die Grünphasenverlängerung, die auch möglich ist mit der App, wenn die Städte das eingebaut haben. Das macht demnächst München und Köln zum Beispiel. Und die E-Scooter melden sich nur dann, wenn sie diesen Account haben. Das heißt, sie müssen sich bei uns, bei der SMS in Bad Springe oder bei ihrer Selbsthilfegruppe in Bremen melden. Und das war die Weltpremiere. Ich habe Ihnen, Frau Timmer, da zum ersten Mal so einen QR-Code übergeben, auf den Sie schön aufpassen müssen. Damit können Sie Ihre Mitglieder freischalten, da finden die E-Scooter. Das will das Bundeskraftfahrtamt so. Die sagen, wenn jeder sich das runterladen kann und jeder lässt die E-Scooter erschallen, das ist eine zusätzliche Umweltbelastung. Und das gleiche auch bei der Grünphasenverlängerung. Die Kommunen, die das jetzt einführen, sagen, das sollen aber nur die bekommen, die es wirklich brauchen, damit da kein Missbrauch stattfinden kann.
Ja, ich habe mir da jetzt nochmal Gedanken gemacht, weil, also eigentlich ist es ja für blinde und sehbehinderte Menschen die App, aber was ist denn mit den Leuten, die wirklich eine Gehbehinderung haben? Können die sich auch freischalten lassen für die Grünphasenverlängerung?
Die können sich auch freischalten lassen, die müssen den Bedarf nachweisen, die schicken uns ihren Behindertenausweis, ein Foto davon oder irgendeine andere Bescheinigung. Also diese Schwelle soll ganz niedrig sein. Wir wollen da nicht ärztliche Atteste. Wie lange braucht denn jetzt der Mensch, um über die Straße zu gehen? Kriegt er das jetzt oder kriegt er das nicht? Sondern wenn wir von irgendwo den Hinweis kriegen, ja, der hat was mit den Füßen, ja, die hat was mit den Augen. Oma Meier, flachstehende Sonne, kann die Scooter nicht mehr sehen. Reicht. Freischalten.
Ja, super. Und ich kann euch sagen, das funktioniert auch sehr gut. Ich habe nämlich die Werbetrommel gerührt für LogID. Und ein guter Bekannter von mir, den ihr hier auch schon im Podcast gehört habt, hat sich jetzt tatsächlich registrieren lassen und hat sich den Code angefordert. Es ging sehr, sehr schnell. Also wirklich prompt, dass man sich da freischalten lassen kann. Sie sehen, wir haben auch ein bisschen Hausaufgaben gemacht in der Zwischenzeit.
Hervorragend, freue ich mich drüber. Wir kriegen recht ordentlich Rückmeldungen und auch Verbesserungsvorschläge. Wo wir gerade bei den E-Scootern sind, wir haben ja gerade ein anderes Versuchsfeld am Laufen. Und zwar richten wir Schutzräume ein. Vielleicht hole ich da nochmal aus. Stellen Sie sich mal vor, eine Ampel mit vielen Masten und an jedem Mast hängt eine Blindenakustik mit Bluetooth. Da können wir ja auch zum einen erkennen, wo der Blinde sich gerade aufhält. Wenn der auf der sogenannten Konfliktfläche ist, also noch am Überqueren der Straße, können wir nicht nur die Grünphase verlängern, wir können auch demnächst bei K2X das über die Steuergeräte der Lichtzeichenanlage dem Auto melden. Pass auf, da ist gleich noch ein schwächerer Mensch am Straßenüberqueren. Das ist schon alles für autonomes Fahren gedacht. Aber jetzt nochmal zu den Schutzräumen. Wenn ich also an jedem Ampelmast Bluetooth habe, der E-Scooter hat Bluetooth,
ja,
dann können wir auch gucken, wo der gerade steht. Viele E-Scooter werden nämlich an der Ampel abgestellt. Warum gerade an der Ampel? Die sehen da hinten ihren Bus oder ihre Straßenbahn kommen, bezahlen schnell mit dem Handy am E-Scooter und laufen dann über die Ampel, um den Bus noch zu bekommen. Und dann stehen die blöde am Überweg. So, jetzt können wir den aber orten über Triangulation, also nicht nur den Blinden, sondern auch den E-Scooter können wir orten und können verhindern, dass der da bezahlt, dass der da abgerechnet wird an der Ampel. Der muss den ein paar Meter weiterschieben und dann kann der abgerechnet werden.
Das ist eine gute Sache.
In der Tat, in der Tat. Wir beschäftigen uns doch viel mehr mit der sogenannten letzten Meile. Wahrscheinlich haben Sie in der letzten Woche oder vorletzte Woche war es, glaube ich, schon, dieses Urteil in Bremen mitbekommen, wo ja ein Blinder über den E-Scooter gestolpert ist, wollte Schmerzensgeld haben, war jetzt in der zweiten Instanz und das Gericht hat das abgelehnt, auch unter anderem mit der Begründung, dass diese E-Scooter ja gesellschaftlich und politisch gewollt sind. Und da muss sich nun leider der Blinde darauf einstellen, dass die sogenannte letzte Meile, also von der Haltestelle bis zu seiner Haustür, noch von ganz anderen Dingen besetzt wird. Auch in der letzten Woche konnten Sie in der Presse lesen, dass die ersten Versuche mit Lieferdrohnen in Deutschland beginnen. Lieferdrohne müssen Sie sich nicht vorstellen, dass da jetzt was geflogen kommt, sondern Bierkastengröße, 6 Rollen drunter, fahren so kleine Fahrzeuge autonom durch die Gegend. Wer schon mal in der Autostadt war, in Wolfsburg, da gibt es sowas auch, da werden die Nummernschilder dann mit zur richtigen Stelle transportiert, quer durch die Autostadt. Und diese Versuche finden jetzt an 2, 3 Stellen in Deutschland statt. Ab Januar, glaube ich, geht das los. Darüber stolpert man nicht, aber man kriegt einen Heidenschreck, läuft da irgendwo vor, das antwortet nicht, das bewegt sich vielleicht auch noch. Das Gleiche ist mit den Lastenrädern, die auf der letzten Meile auch unterwegs sind. Die haben die gleichen Rechte, wenn sie kein Nummernschild haben wie ein Fahrrad. Heißt also, sie dürfen auf dem Gehweg an der Seite stehen. Ich stolper nicht drüber, aber das ist blöd, wenn ich davor hämmere. Der Blinde will aber auch seine Pakete gebracht kriegen. Das nächste ist, was kommen wird, viel, viel mehr Baustellen. Ja. Alle Haushalte lassen sich ihre Pakete heute bringen. Was mehr kommen wird, sind die Baustellen auch. Wir haben ja alle viel zu wenig Strom zu Hause. Wir sollen uns umstellen auf Wärmepumpe und auf E-Mobilität. Ja. Das heißt, dass jetzt hier Kabelnetz im Boden reicht nicht aus. Und das wird nicht so schnell gehen wie jetzt bei der Glasfaser, die überall verlegt wird oder wurde, sondern die dicken Stromleitungen, das sind längere Baustellen, die da auf der letzten Meile auftreten. Und so haben wir ja auch was entwickelt, was ich Ihnen in Bremen ja auch gezeigt habe.
Ja, das können wir dann tatsächlich einspielen, wie sich das dann anhört.
Eine andere Sache zeigen. Jetzt bitte keinen Schreck kriegen.
Nein.
Ich muss das mal in Betrieb nehmen. Ich habe das natürlich außer Betrieb gesetzt, damit wir zwar uns unterhalten können. Jetzt aktiviere ich gleich mal. Ach, Sie haben sich die App gerade runtergeladen. Sie haben sich da runtergeladen.
Ja. Das bin also ich, die jetzt gerade die schönen Geräusche mit dir.
Das ist ein Krötenkonzert in... nein, das ist ein Signal für Baustellen.
Okay.
Sie hören eins rechts und eins links.
Ja.
Das von rechts ist langsamer, beruhigender. Das links ist stressiger.
Ja.
Das ist gedacht für eine Baustelle, wo Sie vom Bürgersteig in die Fahrbahn treten müssen und müssen dann in den Durchgang. Und um den zu finden, haben wir diese beiden Signale eingesetzt. Wenn Sie jetzt Ihre App ausmachen würden, dann lassen Sie an.
Aber Sie können sehen, ich habe mich auf den Podcast vorbereitet.
Ja, ich sehe das schon. Ich höre das schon. Also
installiert.
Diese sterbenden Kröten, das ist ganz witzig, habe ich selbst komponiert. Ja, im Aufzug vom Hotel.
So, jetzt habt ihr schon mal gehört, wie sich so eine Baustelle anhören kann, wenn Log-ID läuft und die Baustellensignale auch Töne von sich geben.
Ja, das Krötenkonzert. Wo Sie gerade beim Thema Baustelle sind, ich hatte Ihnen ja auch vorgestellt und das kommt im Moment total witzig an, der sprechende Stein.
Ja, ich würde gerne noch einmal bei der Baustelle bleiben, weil die Baustelle, die gibt ja nicht nur Töne von sich, also Sie haben es ja damals in Bremen auch super gut erklärt, die gibt ja sogar noch unterschiedliche Töne von sich. Ja. Und zwar einmal einen hektischeren Ton, haben Sie erklärt, wenn ich in die Fahrbahn reinlaufen würde. Und der ruhigere Ton signalisiert mir, wenn ich an der Hauswand bin. Und das finde ich persönlich ja ganz gut. So habe ich nochmal die Möglichkeit, mich wirklich akustisch zu orientieren. Wo ist für mich die sichere Seite?
Genau. Und in unserem Ausschuss für Baustellen sind ja ganz neue Ideen entstanden. Die natürlich diskutieren da auch Blinde mit bei uns. Nur so sind sie erfolgreich, wenn Betroffene, wenn die Anwender da selber zu Wort kommen. Die Baustellensituation ist ja häufig so, dass der Gehweg blockiert wird. Da wird irgendeine Fassade neu gemacht oder eine große Baustelle ist da. Und man betritt die Fahrbahn. Das ist natürlich abgesichert. Man muss parallel zum Gehweg durch in der Fahrbahn entlang marschieren. Da hat man dann einen Durchgang gemacht. Und um diesen Durchgang zu finden, haben wir ja diese 2 verschiedenen Töne gemacht. Der hektische eben zu den Autos hin, der ruhige zur inneren Leitlinie, wie das beim Mob-Training heißt, um Ihnen da eine Sicherheit zu geben, wo der Eingang ist von der Baustelle.
Ja, also das fand ich, wie gesagt, ziemlich gut gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wer rüstet denn diese Baustellen so aus? Wenn ich jetzt als blinder Mensch irgendwie in einer Kommune lebe, bei mir wird zum Beispiel gerade eine Brücke neu gemacht, Da gibt es diese akustischen Signale noch nicht. Kann ich denn jetzt meine Kommune darauf aufmerksam machen? Mensch, hey, ihr könntet eure Baustellen hier sicherer machen für mich?
Genau, wir haben da ja Versuche schon in Städten zu gemacht. In Osnabrück war das oder ist das noch über ein Jahr schon im Einsatz. Und Osnabrück wird es als Kommune den Firmen beziehungsweise den Baustellenverantwortlichen jetzt vorschreiben, ne?
Also das können die Kommunen tatsächlich sagen. Wenn sie wissen, dass es das gibt, dann können sie sagen, hey, hier, aber mach das bitte für unsere blinden und sehbehinderten Mitbürger sicher.
Die können anweisen, ja.
Perfekt, an wen müsste ich mich da wenden?
Bauamt, das der Stadt vorstellen. Ich würde in Bremen jetzt mal unbedingt Kontakt zum Behindertenbeirat aufnehmen.
Ja, das gilt ja nicht nur für Bremen, das gilt wahrscheinlich für alle anderen Städte auch.
Für alle anderen auch. Ich selber komme gerne, ich bin laufend
Ja.
unterwegs. Viele Städte fordern mich an, weil die Selbsthilfegruppen, die eben davon erfahren, sagen, Mensch, komm zu uns, stell das mal vor. Ich hatte auch vor gut einer Woche eine sehr interessante Veranstaltung mit dem Spezialarbeitskreis der Optiker, die sich eben auf Sehbehinderte spezialisiert haben.
Mit dem Low Vision Kreis?
Genau, die das jetzt auch sehr unterstützen wollen.
Ja.
Dann kamen direkt nach der Veranstaltung schon drei Anfragen. Wie müssen wir da vorgehen, um das in unserer Stadt einzuführen? Also, es tut sich da eine ganze, ganze Menge.
Also mit solchen Fragen können sich unsere HörerInnen auch gerne an Sie wenden.
Genau, ich komme gerne in die Städte.
Ja.
Die Selbsthilfe ist da gefordert, das den Kommunen vorzustellen.
Ja, jetzt sagen aber vielleicht einige HörerInnen, Mensch, das sind ja immense Kosten. Von was für Kosten reden wir denn da, wenn so eine Baustelle ausgerüstet wird oder ein E-Scooter oder eine Ampel?
Ja, nun, das muss ja auch was kosten. Ich habe drei Kinder, die müssen ernährt werden. Ja, nein.
Ja,
Nein.
aber jetzt doch gerne eine realistische Antwort.
Kriegen Sie, kriegen Sie, kriegen Sie. Wir haben immer darauf geachtet bei RTB, dass wir möglichst günstig Sachen verkaufen. Wir verkaufen die Akustiken an den Ampeln, da sind wir ja Marktführer, in über 40 Länder. Und auch in Länder wie Rumänien oder Bulgarien, wo nicht viel Geld ist, kommen unsere Geräte zum Einsatz. Wir wollen Stückzahlen haben. Wir wollen nicht an einer Anlage reich werden, sondern reich werden gerne, bin ich aber noch nicht. Aber wir wollen viel verkaufen. Viele Geräte zu fairen Preisen. So ein Eingang müssen Sie sich netto vorstellen, etwas über 400 Euro. Der einzelne Eingang. So eine Baustellenleuchte liegt netto ungefähr im gleichen Bereich. Und wenn Sie sehen, dass die ja über mehrere Jahre vermietet wird, das heißt also, es gibt dann einen Hersteller, der stellt die Lampe her, der verkauft die weiter an die Firmen, die dann die Baustellen ausrüsten. Und das ist alles Mietmaterial. Das wird also über viele Jahre vermietet. So, und von daher ist das, so haben uns alle Firmen gesagt, mit denen wir bis jetzt auf dem Gebiet Kontakt hatten, überhaupt nicht die hohe Investition. Und ich habe mit einer der führenden Firmen auf dem Gebiet gesprochen, die Baustellen ausrüsten. Die haben über 500 Beschäftigte, ist, glaube ich, der größte in Deutschland, BAS. Die sagen mir, ist überhaupt kein Thema. In Zukunft nehmen wir Lock-ID bei Baustellenampeln und auch gern diese Leuchten, denn wir möchten natürlich die Betroffenen schnell aus der Baustelle raus haben. Wir möchten nicht, dass denen da irgendwas passiert.
Ja.
Die sollen reingehen, ganz auf Nummer sicher, und möglichst schnell auch wieder rausgehen. Damit bei uns in der Baustelle nichts passiert, denn das wäre
Ja.
schlecht für uns. Von daher, ich hätte vorher nie gedacht, dass man da so offene Türen einrennt mit dieser Idee.
Okay, jetzt bin ich noch einmal bei mir in der Kommune und wir haben hier eine Ampel, über die ärgere ich mich eigentlich immer, weil ich bin jetzt nicht der Langs oder die Langsamgeherin, sondern ich habe schon ein ordentliches Tempo drauf. Die Ampel ist generell immer zu kurz geschaltet und sie gibt kein Signal. Wenn ich jetzt zu meiner Gemeinde gehe und sage, hey, könntet ihr diese ba Ampel für mich barrierefrei umrüsten? Wie würde sowas vonstatten gehen?
Die Kommune würde die Signalbaufirma ansprechen und fragen, was kostet die Nachrüstung. Und da muss man natürlich aufpassen. Manchmal wird das irre teuer, weil neu verkabelt werden muss, kein Platz im Steuergerät da ist. Ich kenne ja diese Anrufe dann von Betroffenen, häufig auch von der Selbsthilfe, die fragen, kann das denn sein? 60.000 für einen Überweg. So, ja, das kann sein. Das sind aber nicht die Geräte, die drankommen, sondern weil das alte Anlagen sind, mit denen eine Umrüstung erstmal nicht möglich ist. Aber auch bei reiferen Anlagen gibt es immer Kompromisswege. Und wenn ich da mal einen ganz wichtigen Tipp geben darf, wichtig ist, alle an einen Tisch. Wenn Sie dann die Antwort kriegen, hör mal, das ist uns zu teuer, wir müssen 50.000 Euro dafür bezahlen, laden Sie dem Verantwortlichen der Stadt ein, plus die Signalbaufirma, plus RTB, plus die Betroffene oder der Betroffene, die darüber gehen sollen. Wenn die alle an einem Tisch sitzen und da sitzt Hertha Meier, die soll über die Anlage gehen, dann hat das die Aufgabe auf mal ein Gesicht und jeder wird sich die größte Mühe geben, das irgendwie hinzukriegen. Weil einfach eine Mail schreiben, Brief schreiben oder wie auch immer, den kann man auch leicht ablehnen. Geht nicht, 50.000, schönen Tag noch. Wenn die aber alle zusammenhocken und sehen, Mensch, der oder die müssen doch da drüber, ist der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen. Komm, auch bei einer Altanlage, wir finden einen Kompromiss. Mhm. Und wenn wir die dann neu und frisch machen, dann bringen wir sie auf den aktuellen Stand. Also wirklich, ich bin jetzt über 30 Jahre mit der Ampel unterwegs. Das hat immer geholfen. Da setzt sich keiner hin und sagt, nee, Frau Meier, kaufen Sie sich eine Schippe, buddeln Sie sich unten durch. Nein, habe ich nie gehört.
Naja, also haben Sie nicht gehört. Also kurzer Exkurs. Ich habe tatsächlich einmal hier in der Gemeinde angefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, an einer Stelle noch eine Ampel zu bauen, weil dort schon mehrere Unfälle passiert sind und ich als hochgradig sehbehinderte bzw. gesetzlich blinde Person an der Stelle eigentlich keine Chance habe, über die Straße zu kommen. Und mir wurde dann wirklich ein Umweg durch einen Wald gesagt, den ich doch dann sicher gehen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, das ist sehr super, aber da sind dann die ganzen Baumwurzeln. Und im Endeffekt laufe ich dann auch noch an einer Unterführung vorbei, beziehungsweise muss unter der Unterführung durch und die ist oftmals überflutet. Also tatsächlich, sowas habe ich schon erlebt.
Na gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber Sie haben jetzt über die neue Errichtung einer Ampelanlage gesprochen oder einer Lichtzeichenanlage. Das ist natürlich was anderes wieder als ein Nachrüsten.
Das ist was anderes. Und da sind auch noch, das müssen wir vielleicht hier auch nochmal hervorheben, es gibt Kreisstraßen und da ist dann nicht die Stadt oder die Gemeinde zuständig, sondern der Kreis und das zieht dann nochmal was ganz anderes nach sich.
Genau so ist es. Und da müssen bestimmte Fahrzeugfrequenzen auftreten, bis das gemacht wird. Also das ist häufig kompliziert, eine Neuanlage zu beantragen. Und das kostet dann natürlich auch mehr als ein paar tausend Euro. Da sind sie gleich beim paar 10.000 Euro.
Ja, gut.
Wenn es eine einfache ist.
Ja, das war jetzt aber mein persönliches Thema. Weil ich mich an.
Können Sie denn schwimmen?
Ich kann schwimmen, tatsächlich. Ich kann.
Das ist ja gut, dann ist das ja mit der Unterführung schon mal
geklärt. Ja, mein Hund kann Gott sei Dank auch schwimmen, der mag es aber nicht so.
Ja, dann muss der Moment warten.
Aber wir sind neulich tatsächlich zusammen unter der Unterführung durchgeschwommen, jawohl. Weil wir zu faul waren, nochmal 2 Kilometer Umweg zu laufen. Genau, aber generell finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache. Also wir fassen noch einmal zusammen. Log-ID kann E-Scooter hörbar machen, wenn man sich registriert hat und man kann eine Ampelfahrtenverlängerung bekommen. Die Signale können lauter werden. Also das bedeutet, das wollte ich jetzt nochmal hinterfragen. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Ampel zum Beispiel in einer größeren Stadt kein Signal abgibt, kommt aber der Blinde in die Nähe, wird die Ampel laut.
Könnte man machen, wollen wir aber nicht. Die Norm zur smarten Mobilität, auch andere sehen vor, dass die Signale, die da sind, immer gehört werden. Sie sollen also keine Ampel jetzt abschalten und mit Lock-ID wieder aktivieren, sondern sie können lauter werden.
Okay.
Es gibt diese Probleme, wo eine Akustik 3 Meter vom Schlafzimmerfenster weg ist.
Ja.
Und der Anwohner zu Recht sagt, ich halte das nicht aus. Da stellt man die leiser und wenn der Benutzer kommt, werden sie laut. Das ist ein Unterschied, nicht abschalten. Es gibt jetzt, was mir nicht so richtig gefällt, es gibt jetzt Kommunen, die im Moment noch abends um 22 Uhr die Anlagen abschalten, die Akustik abschalten und die wollen die in Zukunft mit Lock-ID in Betrieb nehmen, weil sich natürlich zu Recht vor Ort die Blinden und Sehbehinderten beschwert haben, dass sie auch manchmal noch nach 22 Uhr unterwegs sind und nicht um 10 Uhr ins Bett gehen müssen, nur weil sie schlecht gucken können.
Das kann ich verstehen, dass sie sich da beschweren. Genau.
So, und da haben viele Städte bislang abgeschaltet, haben gesagt, ne, irgendwann ist Ruhe. Und die kommen jetzt an und sagen, können wir das nicht auch abends aktivieren? Kann man machen, klar. Man kann es aber auch leiser stellen abends und dann lauter machen.
Ja. Das ist schon eine gute Sache.
Dass ich eine Chance habe, wenn mein Akku leer ist vom Handy, dass ich trotzdem noch über die Straße komme.
Wo es nötig ist, genau.
Dafür setze ich mich dann auch ein bei den Städten und sage, bitte, bitte nicht abschalten. Mach's doch abends dann noch ein bisschen leiser, wenn es Probleme gibt. Wie ich den Kommunen auch sage, ihr müsst das jetzt nicht flächendeckend einsetzen, das lockert die an der Ampel, kostet nur Geld, ihr müsst das da einsetzen, wo Probleme sind.
Ja.
Nehmen Sie Bremen Bahnhof, das weit und breit, ja gut, da ist jetzt auch nicht unmittelbar eine Ampel, aber in anderen Städten sind häufig Lichtzeichenanlagen vom Bahnhof.
Ja.
Die kann ich laut einstellen, da ist weit und breit kein Anwohner. Aber wo die enge Wohnbebauung ist, in der Siedlung zum Beispiel, wo es nachts still ist und man hört nur noch die Ampel, dann macht man sie dann leiser und wenn der Blinde nach 22 Uhr kommt, macht er sie damit lauter. Wir haben aber noch zwei Dinge, die wir unbedingt noch ansprechen sollten.
Oh ja, die Steine, die fand ich auch sehr faszinierend. Bitte, also das finde ich toll.
Ja, denn sie haben nicht nur bei mir einen Stein im Brett. Ich habe wenigstens noch ein Brett vor dem Kopf. Andere haben nur den Stein. Aufgabe war, Halle Saale, wo wir viel experimentiert haben und viel mit der Blindenschule und dem Berufsförderungswerk und der Stadt gemeinsam erarbeitet haben, da sprechen nicht nur schon die Straßenbahnen und Busse, sondern die Straßenecken sollen jetzt auch sprechen am Marktplatz. Die Abgänge der Straßen sollen mit Lockerli ausgerüstet werden. Das heißt also, da steht eine Gebäudeecke, da machen sie Lautsprecher dran, der Blinde kommt und dann kriegt er die Straße angesagt, die da gerade abgeht. Das will aber der Denkmalschutz nicht. Die sagen, nee, mögen wir nicht leiden. Da hatten wir die Idee, machen wir doch einen sprechenden Stein. Steine liegen da überall rum, alles ist gepflastert. Pflasterstein raus, sprechender Stein rein. Jetzt ist aber noch das Problem, dass wir da Strom hinkriegen müssen. Und wenn der Elektriker und der Bagger kommt, das wird irre teuer. So, viel teurer als der Stein. Dann haben wir nach einer PV-Fläche gesucht, kleine Fläche, etwa 30 mal 30 Zentimeter, rutschfest, R12, nur für die Bauexperten von Ihnen, R12. Das legen wir daneben, da kann sogar ein LKW drüber fahren und sie kommen mit Lockerli und die Ansage kommt unten aus dem Boden.
Ja, als ich das erste Mal gehört habe, ich fand es ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, ich hoffe, ich komme mal nach Halle.
Ich hoffe, dass wir das vorher dann schon bei Ihnen irgendwo installiert haben.
Oh ja, im Schnorrviertel wäre gut.
Ja, gute Idee. Da liegen auch manchmal die Menschen zu Füßen der Steine, sage ich mal so. Die können sich dann gleich mit denen unterhalten. Ich stelle mir gerade vor, wenn da einer besoffen gestrauchelt ist und dann sprechen noch die Steine zu ihm.
Aber im Schnorrviertel, das ist doch eigentlich, also das ist ja nicht das prädestinierte Viertel in Bremen dafür, oder?
Ich da weiß nicht, ganz andere. Ich weiß nicht, wo Sie so trinken, aber...
Naja.
Nun gut. Nein, es ist ein sehr schönes Viertel, mehr künstlerisch wertvoll.
Genau, das wollte ich doch gerade sagen.
Ja, das riecht man dann ja auch und sogar wieder gerade. Noch ein bisschen Zukunftsmusik, die aber auf uns zukommt. Die sogenannten People Mover, sollten wir vielleicht auch noch ein Wort drüber verlieren. Das sind also diese kleinen, autonom fahrenden Busse, die demnächst überall rumfahren sollen, ohne Fahrer. Wir sind da in drei Projekten, weil wir die Leute angesprochen haben und haben gesagt, toll, was ihr da macht, aber habt ihr mal überlegt, wie ein Blinder die Dinge finden soll und wie findet denn der Blinde oder die blinde junge Frau, die da mitfährt, drin den Notrufknopf, wenn sie sich nicht mehr an den Fahrer wenden kann.
Ja.
Wenn die keine festen Haltestellen haben, sondern sie können die buchen und die halten irgendwo in ihrer Straße. Wie finde ich die dann? So, und da sind wir mittlerweile in drei Projekten drin, wo wir die Firmen beraten und erste Modelle auch mit aufbauen, was die Lautsprecher angeht, weil die Firmen sagten durch die Bank, wir sind schon behindertengerecht. Ich sage so, ja, was macht ihr denn? Ja, da kommt eine Rampe, die fährt aus. Hm? Ich sage, und wenn da ein Blinder steht und ihr fahrt die Rampe aus, wie teilt ihr dem das mit? Da haben wir doch gar nicht drüber nachgedacht. Ich sage, der kriegt schrecklich platte Füße von so einer Rampe. Und jetzt haben wir schon in Bamberg mit der Firma Brosen Gerät am Laufen. Wenn die Rampe ausfährt, sagt das, Rampe fährt aus. Das heißt also, Blinde und Sehbehinderte gehen mal besser noch einen Schritt zurück.
Ja.
Das gleiche Problem, die haben die Knöpfe, um die Rampe auszufahren, so toll angebracht, dass der Rollifahrer ranfährt, drücken muss und muss dann erstmal schnell wieder weg, weil die Rampe gleich kommt. Es ist intelligenter, wenn der mit der App die dann auch ausfahren kann.
Genau, gebe ich recht. Aber ich glaube, über manche Dinge macht man sich bei der Entwicklung vielleicht noch nicht so die Gedanken.
Ja,
Und dann, wenn es
ja.
an die Umsetzung geht, und dafür ist es dann gut, wenn es wirklich solche Pilotprojekte gibt, wo wirklich Menschen mit Behinderungen mitarbeiten und sagen
Genau.
können, wo sind denn die Bedarfe? Was ich ziemlich interessant fand, weil wir jetzt auch gerade einen Podcast zur sexualisierten Gewalt aufgenommen haben und da auch das Thema Notrufknopf kam. Wie finde ich denn den Notrufknopf im Bus, im Zug, wie auch immer? Der wird dann auch akustisch hörbar gemacht?
Muss.
Ja.
Klar, der muss ja nicht dauernd piepen. Aber wenn der zum Beispiel die App erkennt und gibt mal alle 1-2 Minuten einen kleinen Piep ab, nur
Ja.
dass der, der es weiß, weiß, ah ja, wenn was ist, da finde ich den Knopf.
Ja, perfekt.
Oder ich setze mich gleich in die Nähe von dem Knopf.
Genau, weil das ist doch mal gut. Also woher weiß ich als seheingeschränkter Mensch, wo die Notfallknöpfe sind? Also das finde ich.
Ja, oder welcher Platz noch frei ist. Sie wollen nicht alle, die da schon sitzen, erstmal abfummeln und sagen, Entschuldigung, das dritte Bein gehört das noch zu Ihnen? Ach so, das ist eine weitere Person, alles klar. Da hat doch keine Lust.
Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, also ich finde es eine ganz, ganz tolle App in Richtung Barrierefreiheit. Sicherlich könnte man jetzt sagen, ja, Mensch, ich muss dafür ein Bluetooth-fähiges Smartphone haben. Viele von uns haben das sicherlich, aber die ältere Generation vielleicht nicht. Vielleicht wird ja da auch irgendwann nochmal was entwickelt. Also das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Wenn euch LogID jetzt auch begeistert hat und ihr möchtet LogID in eure Kommunen holen, dann könnt ihr den Herrn Brohr sicherlich sehr, sehr gerne ansprechen. Herr Brohr, möchten Sie einmal sagen, wie man Sie erreichen kann?
Reicht die E-Mail-Anschrift?
Ja.
Rudolf mit F. Also Rudolf.Brohr, Brohr, rtb-bl.de.
Diese E-Mail-Adresse verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne noch mit in den Shownotes, genauso wie die App LogID.
Die Freunde der ProRetina, die für die Mobilität auf der Straße zuständig sind, haben ja hier auch in diesem Jahr schon mal getagt.
Ja.
Die waren ja Gast bei RTB. Alle Selbsthilfegruppe, auch ihre Ortsgruppe, kann gerne zu uns kommen, den Betrieb besichtigen, hier tagen. Aber die überlegen im Moment, ob sie auch dem Netzwerk beitreten, um dort mitzudiskutieren. Das Ganze funktioniert nur, wenn die Selbsthilfe mitmacht und wenn die Selbsthilfe mitkontrolliert, wo die Reise hingeht.
Genau, deswegen möchten wir Sie ja auch gerne mit Betroffenen vernetzen.
Dankeschön.
Ja, in dem Sinne, wenn euch LogID interessiert, wir verlinken die App in den Shownotes. Die E-Mail-Adresse von Herrn Brohr habt ihr jetzt schon mal gehört. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann dürft ihr euch sicherlich gerne an Herrn Brohr von der Firma RTB wenden. Und ich bedanke mich, dass Sie sich nochmal die Zeit für mich genommen haben und wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache im Zeichen der Barrierefreiheit. Und ja, vielen, vielen Dank, Herr Brohr, dass Sie nochmal mein Gast waren.
Ich danke Ihnen. Ich lebe von Ihnen. Frohes Schaffen noch. Tschüss.
Und liebe HörerInnen, euch wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit und geht unfallfrei durchs Leben, bis es hier wieder heißt, blind verstehen und natürlich auch darüber hinaus. Tschüss!
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de.